Willkommen zum Otto Offer 6 Podcast. In der zweiten Folge unseres Themenblocks zu Gemälden besprechen wir heute das TKKG-Hörspiel Es geschah in einer Regennacht. Es ist das zweitletzte Buch, das Stefan Wolf für TKKG verfasst hat und das drittletzte Hörspiel, das aus seiner Feder stammt. Und, kleiner Teaser am Anfang, die Motivlage werden in Buch und Hörspiel deutlich unterschiedlich sein. Es sind also sozusagen zwei Geschichten. Hallo Heike.
Hallo Marc. Am Anfang wie immer die speziellen Fakten. Bei der Regennacht handelt es sich um Hörspielfolge 153 aus dem Jahr 2007. Wie du ja schon gesagt hast, hat Stefan Wolf sowohl das Buch als auch das Hörspielskript verfasst. Das Buch trägt die Nummer 106 und ist ein Jahr früher erschienen. Auf dem Cover sehen wir einen Ausschnitt aus der ersten Szene. Wir sehen Tim, der in einer Ecke unter einem Baugerüst kauert. Und im Hintergrund laufen zwei Schattengestalten weg, von denen eine ein Bild unterm Arm trägt. Das Motiv ist genau dasselbe, egal ob auf dem alten Kassettencover oder auf dem neueren CD-Cover. Allerdings ist der Zeichenstil sehr unterschiedlich. Den Klappentext finde ich persönlich jetzt nicht so gelungen. Er spoilert einfach schon viel zu viel. Der Kniff, der zur Auflösung der ganzen Story führt, dass diese Veroneser Boutique, die auf dem Gemälde abgebildet ist, kürzlich erst eröffnet wurde. Das kommt erst in der zweitletzten Szene des Hörspiels überhaupt raus. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Insofern finde ich diesen Klappentext sehr verräterisch. Das Hörspiel dauert eine knappe Stunde und die erzählte Zeit sind dieses Mal nur 2 Tage.
Die Geschichte startet an einem Freitagabend, mitten im September. Tim und Gabi sind auf der sogenannten Museumsmeile zu Fuß unterwegs. Sie spazieren mit Oskar. Es regnet. Als sie am Landesmuseum vorbeikommen, zieht Oskar so dermaßen an der Leine, dass Gabi ihn halt frei laufen lässt. Aber natürlich haut er ab. Tim hinterher, er will den Hund einfangen und er kommt jetzt zum Landesmuseum auf die Rückseite. Dort ist ein riesiges Baugerüst. Das Baugerüst vom Cover. Als er Oskar gerade eingefangen hat, passiert aber etwas. Tim verspürt plötzlich einen immens starken Schlag auf seiner Schulter. Er bricht zusammen und seine Arme und seine Beine sind für einen Moment gelähmt. Er bleibt aber bei Bewusstsein. Er kann 2 Männerstimmen hören, die leise flüstern. Die sagen jetzt nichts Besonderes, sondern reden nur darüber, ob sie den Jungen vielleicht platt gemacht hätten. Dann, dass da hinten noch ein Mädchen steht. Aber das spielt keine Rolle. Sie schnappen das, was sie mitgenommen haben, rennen Gabi um, rennen zu ihrem Wagen und brausen davon. Unterdessen ruft Gabi die ganze Zeit, weil es dauert doch sehr lange, bis Tim Oskar endlich gefunden hat. Sie kommt dann näher und sieht ihren Freund am Boden liegen. Und da kriegt sie natürlich zuerst mal einen riesigen Schreck, denn Tim ist ja hart im Nehmen. Wenn er bewegungslos auf dem Boden liegt, dann muss schon einiges vorgefallen sein. Aber Tim erholt sich recht schnell, er reckt und streckt sich, ist also nichts kaputt. Und erzählt dann, dass er glaubt, dass da 2 Diebe vorbeigelaufen sind. Die hätten wohl im Landesmuseum ein Bild gestohlen. Er glaubt nicht, dass die ihn haben umbringen wollen, sondern er war ihnen wohl einfach nur im Weg. Sie wollen die Polizei verständigen, aber Tim findet sein Handy nicht. Er geht also wieder zurück zum Baugerüst, sucht ein bisschen, kann es finden. Aber was er auch findet, ist ein Abholbon für eine Textilreinigung. Das wäre jetzt nicht so auffällig. Auffällig ist aber, dass, obwohl es regnet und der Boden nass ist, der Abholbon absolut trocken ist. Der kann also jetzt nicht zum Beispiel einem der Bauarbeiter aus der Hosentasche während der Arbeit gefallen sein. Höchstwahrscheinlich stammt er von einem der beiden Diebe. Und das wäre der Anfang einer Spur für TKKG, denn der Name der Reinigung, Wanders Textilreinigung, steht drauf. Dann rufen sie bei Wespe an.
Wespe wird jetzt allerdings nur über den mutmaßlichen Einbruch im Landesmuseum informiert. Ich glaube, von diesem Textilpflege-Abholbon werden sie Wespe noch nichts erzählen. Die Spur wird TKKG erstmal alleine verfolgen. In der nächsten Szene sind Tim und Gabi jetzt mit Wespe und dem dazugerufenen Museumsdirektor Lohm im Landesmuseum. Man stellt fest, dass im 6. Stock ein Fenster aufgebrochen wurde. Die Fenster sind nicht extra gesichert, führt der Museumsdirektor aus, sondern nur die Kunstwerke an sich. Und just im 6. Stock, wo das Fenster jetzt aufgebrochen ist, da befinden sich auch die erlesensten Kostbarkeiten des Landesmuseums. Und Direktor Lohm stellt entsetzt fest, dass gerade sein Prunkstück verschwunden ist, der tanzende Tiger von Ludwig Simonka. Ich habe mich in der Szene jetzt kurz gefragt, wenn die Fenster schon nicht extra gesichert sind, aber die Kunstwerke an sich. Warum ist jetzt eigentlich kein Alarm losgegangen? Denn wenn der tanzende Tiger ja das kostbarste Stück ist, sollte doch gerade das wenigstens von einer Alarmanlage gesichert sein.
Im Buch hat Stefan Wolf dazu auch nicht besonders viel mehr geschrieben. Es gibt nur einen Satz, der darauf eingeht. Es ist die Rede davon, dass ein sogenanntes Sicherheitsdraht sauber durchtrennt sei und die Alarmanlage aus diesem Grund irgendwie wohl keinen Pieps von sich gegeben hätte. Ich hätte ja eher erwartet, dass wenn man den Sicherheitsdraht durchtrennt, dass es dann erst losgeht und laut wird. Aber dieser Aspekt war Wolf wohl bei seiner Geschichte nicht wichtig.
Wir erfahren jetzt noch, dass es um Ludwig Simonka ein Geheimnis gibt. Der ist nämlich vor einem halben Jahr spurlos verschwunden. Er hat eine Wandertour gemacht auf der sogenannten Todesroute in Südtirol und ist von dort einfach nicht zurückgekommen. Man vermutet, dass er tödlich verunglückt wäre. Direktor Lohm gibt uns jetzt auch noch den genauen Verlauf der Todesroute an. Von Maudersee über den Höllenkegel, den Witwensteig und die Teufelsbrücke am Monte Grasso. Das klingt jetzt eigentlich alles, als könnte es das geben, aber eine kurze Google-Suche hat da irgendwie keine konkreten Orte ausgespuckt, die wirklich so heißen. Es gibt einen Monte Grasso in der Toskana und einen auf Sizilien, aber keinen in Südtirol. Und diese ganzen anderen Orte, der Höllenkegel und der Witwensteig, haben bei mir jetzt zu keinem Treffer geführt. Da scheint sich Stefan Wolf also wieder fantastisch ausgetobt zu haben. Allerdings meiner Meinung nach mit Namen, die es so eher schon geben könnte, als die ganzen Doppelnamen, die er sich sonst so gerne mal ausdenkt. Zurück zum tanzenden Tiger. Dieses Kunstwerk hat einen Katalogwert von 3 Millionen Euro. Vermutlich wird es allerdings eine Lösegeldforderung geben. Direktor Lohm führt nämlich aus, dass die Hypothese von einem Kunstliebhaber, der sich so ein Kunstwerk exklusiv in den Keller hängt und es natürlich keinem zeigen kann, weil jeder weiß, dass es geklaut ist, das ist eine Mär. Er rechnet eher damit, dass das Kunstwerk zum Rückkauf angeboten wird, unter der Androhung, es bei Nichtbezahlung des Lösegelds einfach zu zerstören. Und das wäre natürlich ein unersetzlicher Verlust. Denn er setzt uns jetzt hier noch auseinander, was den tanzenden Tiger so unersetzlich macht. Er schwurbelt ein bisschen von der Kraft der Kreatur und ungebrochenen Freiheitswillen. Außerdem folgen die Augen dem Betrachter bis in den hintersten Winkel des Raumes. Ich glaube, das ist so ähnlich wie die Mona Lisa, deren Blick ja auch dem Betrachter folgen soll. Tim bedankt sich jedenfalls noch für die interessante Kunstbetrachtung, obwohl es im Grunde genommen ja nichts mehr zu betrachten gibt. Und Wespe wirft noch ein, wenn es denn wirklich zu einer Lösegeldforderung kommt, dann ist er zuversichtlich, dass er die Ganoven bei der Übergabe schnappen könnte. Der Direktor zweifelt das ein bisschen an, aber für alle Fälle gibt es ja auch noch TKKG.
Am nächsten Vormittag, Samstag, tauchen jetzt auch Klößchen und Karl auf. Die TKKG-Bande steht nämlich vor dem Eingang zu Wanders Textilpflege. Tim möchte reingehen und abholen, was dort halt zur Reinigung abgegeben wurde. Die anderen sind nicht so ganz überzeugt, was er sich denn davon verspricht. Da wird wohl kein Personalausweis drin liegen. Und Gabi wendet ein bisschen ein, dass ihr das nicht so ganz recht wäre. Denn das wäre doch sozusagen Textilentwendung. Das fand ich einen ganz interessanten Begriff. Das könnte fast vielleicht sogar ein juristischer sein. Auf jeden Fall, Tim setzt sich durch, er geht in die Reinigung, befragt die Verkäuferin. Die kann aber mit dem Abholbon jetzt nichts anfangen, auch nicht, als sie ihm die 2 edlen Sakkos gibt. Sie arbeitet da nur zur Aushilfe und kennt die ganzen Kunden nicht. Tim bekommt die Sakkos, muss aber 15 Euro dafür löhnen. Damit ist jetzt sein gesamtes Geld weg. Vor der Textilpflege durchsuchen die TKKG-Bande die Kleidungsstücke, finden aber nichts. Taschen sind natürlich leer, das wird natürlich vor der Reinigung rausgenommen. Aber sie finden einen Namenssticker in den Sakkos, Markus Dilsch. Gabi erzählt noch, dass sie diese Art von Kleidung kennt, dass man also den Namen reinstickt, dass das der Schneider macht. Bei ihrem Vater, der Maßkonfektionsgröße trägt, wäre das genauso. Sie suchen eine Telefonzelle und können die Adresse von Markus Dilsch herausfinden. Er wohnt in einem der riesigen Wohntürme, die die Stadt verschandeln, aber es ist eine sehr exklusive Wohngegend. Bei der Szene muss ich sagen, ich fand sie recht albern. Es gibt einen kleinen Aspekt, Tim redet irgendwie von einer Fischschuppe, die er jetzt noch in seinem Geldbeutel hat, der Verkäuferin gegenüber. Draußen wird auch immer rumgeblödelt. Das fand ich jetzt schon zu albern. In der ersten Szene, als sie also am Landesmuseum war, also Gabi und Tim, da wurde auch geblödelt. Da fand ich es aber noch okay, da war es noch eher lustig. Das zieht sich für mich so durch das gesamte Hörspiel, dass sozusagen eine Wellenbewegung stattfindet. Mal ist es lustig und mal ist es albern.
In der Szene stellt Karl auch noch fest, dass es sich bei der dunklen Jacke um einen zweireihigen Blazer handelt. Und das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Da musste ich tatsächlich nochmal recherchieren, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen einem Blazer, einem Sakko und einem Jackett. Es wird im allgemeinen Sprachgebrauch meistens austauschbar benutzt, aber in der Modewelt sind es wohl getrennte Begriffe. Ein Blazer ist eine sportliche Jacke, die nicht unbedingt zu einem Anzug gehört und die man auch zu Jeans tragen kann. Ein Sakko zeichnet sich auf jeden Fall aus durch eine Brusttasche, in die ein Einstecktuch gehört. Und meistens gibt es da auch Taschen bei einem Sakko. Und ein Sakko hat maximal 5 Knöpfe. Sakko und Jackett werden wohl auch gelegentlich noch austauschbar verwendet, wobei das Jackett im engeren Sinne als Anzugsjacke gelesen wird. Sprich, da gibt es eine passende Hose aus dem gleichen Stoff dazu. Und ein Jackett würde man wohl anscheinend nicht zu Jeans kombinieren dürfen, wie auch immer das geregelt ist. Dass es sich bei dem dunklen Kleidungsstück um einen zweireihigen Blazer handelt, scheint da keine Rolle zu spielen. Sowohl Blazer als auch Sakko oder Jackett scheint es ein- oder zweireihig zu geben mit 1 bis 5 Knöpfen. Aber zurück zum TKKG-Fall. TKKG haben jetzt also Markus Dilts Adresse nachgeschlagen und haben sich zu diesen Zwillingswohntürmen begeben. Der Klingelknopf offenbart, dass Markus Dilch im 13. Stock wohnt. Sie klingeln, es reagiert niemand. Man geht also davon aus, dass Markus Dilch nicht da ist. Und Tim prescht vor und will jetzt natürlich erstmal bei ihm einbrechen, die Wohnung durchsuchen und nachsehen, ob der tanzende Tiger vielleicht unterm Bett liegt. Gabi ist hier durchaus Tochter ihres Vaters und legt ihr Veto ein gegen einen Einbruch. Aber Tim mit seiner dehnbaren Moral sagt wieder, naja gut, wir machen ja nichts kaputt und wir klauen auch nichts. Insofern findet er einen Einbruch hier durchaus gerechtfertigt. Ich weiß, dass das in Kinderbanden-Serien ein gängiges Motiv ist und sie kommen ja auch in ihren Ermittlungen nicht weiter. Aber trotzdem, diese ständigen Einbrüche gehen mir manchmal doch ein bisschen auf den Keks. Bemerkenswert fand ich, dass diesmal Karl mitmachen darf. Karl scheint hier derjenige zu sein, der mit Dietrichen umgehen kann. Ich habe mich auch kurz gefragt, ob das nur wieder eine Umschreibung für das Hörspiel ist, damit Tim während der Durchsuchung nicht die ganze Zeit Selbstgespräche führen muss. Aber es ist tatsächlich auch im Buch schon so, dass Karl mit den Dietrichen die Tür öffnet und an dieser Wohnungsdurchsuchung teilnehmen darf. Klößchen und Gabi sollen Schmiere stehen und im Zweifelsfall per Handy warnen, wenn jemand auftaucht, der wie ein Gemäldedieb aussieht. Das ist hier schon wieder so eine flapsige Bemerkung, die sich, wie du ja schon gesagt hast, durch die ganze Folge zieht. Im 13. Stock dringen Tim und Karl jetzt also in Dilts Wohnung ein. Sie finden die Einrichtung teuer, aber eiskalt, alles in schwarz-weiß gehalten, total steril und anonym. Das Apartment ist auch sehr klein, also viel Versteckmöglichkeiten gibt es da nicht. Außerdem scheint er auch keinen Wert auf Privatsphäre zu legen. Gardinen gibt es keine. Gut, im 13. Stock ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber gerade hier bei den Zwillingstürmen, die stehen halt sehr nah beieinander. Die Aussicht ist im Prinzip nicht vorhanden, denn 10 Meter entfernt steht der andere Wohnturm. Man kann sich also gegenseitig, wie Tim bemerkt, in den Suppentopf gucken.
Tim und Karl durchsuchen also die Wohnung, finden aber den tanzenden Tiger nicht. Aber auf dem Nachttisch finden sie einen Bilderrahmen mit einem Foto, ein Mann und eine Frau. Und aufgrund der Widmung, die hinten drauf steht, ist klar, das ist Markus Dilsch und seine Freundin Fleury. Dann bemerkt Karl plötzlich eine Bewegung in dem anderen Zwillingsturm im 13. Stock und er ist der Ansicht, da hat sich die Gardine bewegt. Auch Timo glaubt das. Es könnte also sein, dass da irgendwie jemand hinter der Gardine steht und rüberschaut. Und dann hätte man Tim und Karl beim Durchsuchen einer Wohnung gesehen. Spielt jetzt aber auch keine große Rolle mehr, denn sie sind fertig und hauen ab.
In der nächsten Szene haben wir einen Gangster-Dialog, allerdings den einzigen in dieser Folge. Da hat sich Stefan Wolf einigermaßen zurückgehalten, denn er hat ja immer ziemlich viele Gangster-Dialoge in seine Skripte geschrieben. Besagte Fleury vom Foto ruft jetzt bei Markus Dilch an und erzählt ihm prüfarm, du, ich glaube, bei dir ist gerade eingebrochen worden. Ich habe hier aus meiner Wohnung rübergeguckt in deine, da standen plötzlich zwei Kids im Wohnzimmer, haben alles durchsucht. Und Markus Dilch so, und, was haben sie geklaut? Ja, das ist das Komische, nix. Fleury gibt jetzt noch eine Personenbeschreibung und Dilch glaubt, den Typen von gestern Abend auf dem Baugerüst wieder zu erkennen. Er fragt sich, wie zur Hölle der seine Adresse rausgekriegt hat. Aber daraus, dass hier die zwei Jugendlichen bei ihm eingebrochen haben und nicht einfach die Polizei verständigen, schließt er, dass die ja anscheinend auch ihre eigene Agenda haben. Er mutmaßt, die wollten ihn wahrscheinlich erpressen wegen des Einbruchs und des gestohlenen tanzenden Tigers. Das wird er allerdings jetzt mal auf sich zukommen lassen, behält sich allerdings gegenüber Fleury vor, die beiden im Falle eines Falles einfach mal platt zu machen. Am Ende dieses Dialogs fällt für mich jetzt das Zitat der Folge, hat mit dem Fall absolut überhaupt nichts zu tun, aber ich finde es einfach ein Kultzitat. Fleury bestellt nämlich bei Markus Dilch noch, wenn du sowieso unterwegs bist, kannst du ja noch einkaufen, bring ein Baguette mit und einen Pfund kolumbianischen Kaffee, gemahlen und vakuumverpackt. Wie gesagt, das hat so mit der Handlung überhaupt nichts zu tun, aber diesen Ausspruch von Kerstin Träger alias Fleury feiere ich einfach. Für mich ist das das Zitat der Folge.
Als nächste Informationsquelle will Tim den Hausmeister anzapfen. Er hat Glück, er trifft ihn gerade im Treppenhaus. Der kennt den Dilch natürlich, hat ihn auch wegfahren sehen, wohin weiß er jetzt gerade nicht. Aber er kann ihnen erzählen, dass Dilch in der Kunsthandlung Germann arbeitet. Das ist natürlich jetzt eine wichtige Information, denn wenn Dilch ein Bilderdieb ist, und er arbeitet in einer Kunsthandlung, dann sitzt er ja quasi an der Quelle, ist Experte, würde also durchaus passen. Allerdings hat wohl die Kunsthandlung per se nichts mit Bilderdieben zu tun, denn Karl kennt sie und er weiß, der Name Germann ist wohl bekannt und das ist eine sehr seriöse Kunsthandlung. Dann ruft Tim bei Wespe im Präsidium an, es gibt ja noch die zweite Spur mit dem tanzenden Tiger und eventuell einer Lösegelderpressung. Und in der Tat, die Kunsträuber haben sich telefonisch gemeldet, sie wollen 2 Millionen Euro, die der Museumsdirektor auch irgendwie innerhalb von einer Woche beschaffen will, denn in einer Woche wollen die Kunsträuber wieder anrufen. Nächster Anlaufpunkt ist also die Kunsthandlung.
Dort angekommen können sie miterleben, wie gerade ein neu erworbenes Gemälde ausgepackt wird. Der Mitarbeiter Zackler hat das wohl während seines Urlaubs requiriert. Es handelt sich um einen bisher unbekannten Simonka. Das ist eindeutig, das sieht man auf einen Blick, dass das ein echter Simonka ist. Und da er bisher in der Kunstwelt noch nicht aufgetaucht ist, muss er wohl aus seinem Nachlass stammen. Karl ist jetzt komplett geplättet, als er das Motiv sieht. Er erkennt nämlich auf den ersten Blick, das ist die Via Mazzini in Verona. Mit seinem Computergehirn hat er dieses Panorama natürlich eindeutig abgespeichert. Er ist nämlich jedes Jahr mit seinen Eltern in Verona zu den Opernfestspielen und da sind sie wohl auch schon öfters durch diese Einkaufsstraße flaniert. Ich habe kurz nochmal nachgeguckt, das würde zeitlich sogar auch passen. Die Opernfestspiele in Verona finden zwischen Juni und Anfang September statt. Das ist ja gerade jetzt die Zeit, in der wir uns befinden, Anfang September. Und wenn Karl da vor kurzem in den Sommerferien war, dann passt das zeitlich ja ganz gut. Die Arena in Verona ist wirklich eine ziemlich beeindruckende Kulisse. Ich war da auch mal, allerdings nicht zu den Opernfestspielen. Ich habe die Arena nur vormittags besichtigt, ohne Konzert. Aber ist schon eine ganz schöne Location. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da eine Operninszenierung bombastisch wirkt. Der Mitarbeiter Zackler lässt uns jetzt noch wissen, wie genau er an dieses Bild gekommen ist. Er hat eigentlich Urlaub in Venedig gemacht. Und dort ist ein Italiener an ihn herangetreten, unter dem Namen Schifezza, den Zackler für falsch hält. Aber dieser Mensch habe ihm einen Simonka angeboten. Den soll die Kunsthandlung Germann jetzt in Kommission nehmen. mindestens 400.000 Euro will Skifetzer an diesem Bild erlösen. Und wie üblich, 15% sollen bei der Kunsthandlung dann hängen bleiben. Dieser bisher unbekannte Simonka ist datiert vom letzten Jahr. Wenn die Kunsthandlung Germann einen Käufer findet, woran der Besitzer der Galerie keinen Zweifel hegt, dann soll das Geld bar nach Verona geschafft werden. Dort soll dann über eine Handynummer irgendwie Kontakt aufgenommen werden, wann und wo das Geld übergeben werden soll. Das alles klingt sehr dubios und klandestin, aber Zackler versichert, dass das in seiner Branche durchaus nicht unüblich sei. Außerdem hat Skifetzer auch noch angedeutet, er könne möglicherweise noch weitere Simonkas beschaffen. Den Typen muss man sich also auf jeden Fall warm halten. Nachdem all das jetzt zutage gekommen ist, kommt Tim auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen. Er fragt nämlich nach Markus Dilch. Es stellt sich heraus, das ist der Geschäftsführer der Galerie Germann, der aber heute am Samstag nicht arbeitet, nicht da ist. Und daraufhin erzählt Tim jetzt von der ganzen Odyssee mit diesen komischen Jacken, die er immer noch mit sich rumträgt. Warum das jetzt nochmal komplett ausgewalzt wird, weiß ich nicht. Der Hörer war ja dabei, als er den Bon gefunden hat, in der Textilpflege war und diese Kleidungsstücke abgeholt hat. Das hätte man sich meines Erachtens jetzt sparen können. Aber es mündet halt darin, dass Tim die Jacken jetzt endlich los wird. Er lässt sie nämlich in der Galerie Germann. Und da wird Markus Dilch sie ja an seinem nächsten Arbeitstag dann abholen können.
Mir ist in der Szene eine Sache aufgefallen, nämlich der Galeriebesitzer Germann und der Museumsdirektor Lohm sprechen für mich absolut identisch. Nicht nur in der Wortwahl und so übertrieben, wie sie sprechen und so kunstinteressiert, wie sie sind, sondern ich finde auch, das ist dieselbe Stimme. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. In allen Internetseiten, die ich geguckt habe, findet man heraus, dass es zwei verschiedene Synchronsprecher sein sollen. Zumindest sind die Namen unterschiedlich.
Gut, das sagt jetzt nicht viel. Es könnte ja sein, dass es sich dabei um Pseudonyme handelt. Das wird ja gerne mal gemacht.
Aber bei den Hörspielforschern ist auch angegeben, dass die beiden in dem Hörspiel unterschiedlich alt sind. Also möglicherweise gibt es wirklich zwei Leute, die ihre Stimme so angleichen können, dass sie absolut identisch klingen. Im Moment muss ich wohl davon ausgehen, dass das zwei verschiedene Leute sind, um dass sich mein Ohr da getäuscht hat.
Die sind eben beide so durchdrungen von ihrer Kunstliebe und so vergeistigt, dass die einfach jetzt ähnlich klingen.
TKKG verlassen die Kunsthandlung und draußen lässt Karl die Bombe platzen. Er hat nämlich nicht nur erkannt, was auf dem Gemälde zu sehen ist, sondern er hat auch etwas erkannt, das gab es im letzten Jahr noch gar nicht. Da ist nämlich eine Boutique drauf, Beatrice D. Und Karl weiß von seinem letzten Besuch bei den Verona Festspielen, der ist ja erst ein paar Wochen her, dass es diese Boutique erst seit dem 20.08. in dieser Form gibt. Er war nämlich mit seiner Mutter drin und es ist ein großes Schild drauf, Neueröffnung. Das heißt, dieses Bild von Simonka, was, wie auch Karl der Ansicht ist, ein echter Ludwig Simonka ist, das kann nicht vor dem 20.08. in diesem Jahr entstanden sein. Und da gibt es natürlich dann ein großes Problem, denn Simonka ist ja angeblich seit März verschwunden und man hält ihn für tot. Also entweder haben wir jetzt hier einen, der so extrem gut kopieren kann, oder Simonka ist eben nicht gestorben. Es gibt dann ein längeres Brainstorming der TKG-Freunde und sie kommen schlussendlich zu der Überzeugung, hier ist ein ganz neues Verbrechen begangen worden. Jemand hat Simonka entführt, hält ihn gefangen und er muss jetzt Bilder malen, die man ausgibt, dass sie aus seinem Nachlass stammen. Und dann sind sie natürlich deutlich mehr wert, als wenn er vielleicht noch leben würde. In der Szene fällt jetzt für mich das Zitat der Folge, denn Karl meint so mit einer ganz, ja, fast schon traurigen Stimme und dann sitzt der arme Simonka in seinem Verlies bei Champagner und Kaviar und malt und malt und malt und hofft, dass er nach dem 30. Bild von seinen Peinigern endlich freigelassen wird. Simonka ist nicht reich, obwohl seine Bilder unglaublich viel Geld eingebracht haben. Er hat sich einem Anlageberater anvertraut und der hat sein ganzes Vermögen durchgebracht. Simonka ist also arm wie eine Kirschenmaus. Er hat auch keine Familie. Es gibt also niemanden, der für ihn Lösegeld zahlen kann. Er muss sich sein Lösegeld jetzt quasi selbst ermalen. TKKG glauben weiter, dass es eine Dreierbande ist, die Simonka in Verona gefangen hält. Denn in der Galerie hat Tim die Stimme von Zackler, also dem Mitarbeiter, der das Simonka-Bild in Verona angeblich angeboten bekommen hat, erkannt. Es war einer der beiden Leute, die ihn im Anfang des Hörspiels niedergeschlagen haben. Und wenn der zweite Markus Dilsch ist, dann hängen die bestimmt alle miteinander unter einer Decke und Fleury gehört bestimmt auch dazu. Insofern glaubt TKKG jetzt, dass Fleury in Verona ist und auf Simonka aufpasst, denn der musste ja irgendwann mal aus seinem Versteck bzw. seinem Verlies herausgelassen werden. Er musste ja schließlich die Veroneser Innenstadt malen. Wie aber hängt jetzt der Einbruch ins Landesmuseum damit zusammen? TKKG glauben, dass das ein zweites Verbrechen dieser Bande ist. Das kennen wir ja schon von der Nacht des Überfalls. Klößchen hat ja da sein Buch Die rasende Hängematte und auch da ist die Rede von einem Verbrecher, der begeht zwei Verbrechen zugleich. Insofern, das war wohl einfach eine Gelegenheit für Dilsch und Co. Wenn da schon mal ein Baugerüst steht, dann kann man auch einbrechen. Kann da auch noch 2 Millionen abgreifen und außerdem würde das natürlich die Aufmerksamkeit in der Presse nochmal auf Simonka lenken und bestimmt den Wert seiner Bilder in die Höhe treiben. Es wären also hier mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und diese Schlussfolgerung, diese Theorie finden Sie so überzeugend, dass Sie das jetzt unbedingt der Polizei mitteilen wollen. Sie schwingen sich aufs Rad und fahren Standepede in Richtung Präsidium.
Auf dem Weg ins Präsidium gibt es jetzt noch eine merkwürdige Episode, dass Tim noch eine Erdkröte retten muss. Ich glaube, das war einfach nur ein Kniff, den sich Stefan Wolf ausgedacht hat, damit Tim ausnahmsweise mal am Ende der Radkolonne fahren kann. Normalerweise fährt er natürlich immer vorne weg. Jetzt ist es aber notwendig, dass er hinten fährt, weil es zu einer dramatischen Situation kommt. Von hinten kommt nämlich jetzt ein Motorrad angerast. Der Fahrer schwingt einen Baseballknüppel und Tim erkennt, der will uns alle hier umknüppeln und von der Straße drängen. Aber Tim reagiert natürlich blitzschnell, springt vom Fahrrad, schmeißt sein Rennrad dem Motorradfahrer entgegen. Der stürzt, verletzt sich und zumindest hat Tim jetzt verhindert, dass die TKKG-Bande hier umgeknüppelt wird. Man eilt dem verletzten Motorradfahrer zur Hilfe. Es stellt sich raus, es ist eine Fahrerin. Es handelt sich nämlich um Fleury, die ganze Zeit rumjammert und stöhnt. Ich bin verletzt, ich bin tot. Oh, das sind Schmerzen. Ruf doch sofort einen Arzt. Aber bevor der Notarzt an Ort und Stelle ankommt, wollen TKKG aus Fleury jetzt noch ein Geständnis herausholen. Und wir erfahren, ja, es ist alles so, wie die TKKG-Bande sich das mittlerweile erschlossen hat. Der tanzende Tiger liegt bei Fleury unterm Bett, also in dem Wohnturm gegenüber von Dilch. Fleury, Dilch und Zackler stecken unter einer Decke und halten Simonka in Verona gefangen. Allerdings steckt da auch noch ein Italiener mit drin und der macht den Kerkermeister für Simonka. Und nachdem all das jetzt geklärt ist, hört man aus der Ferne auch ein Martinshorn. Der Notarzt ist da und das Ganze blendet über in den Epilog vom Erzähler, der uns wissen lässt, dass noch am gleichen Tag alle Ganoven verhaftet werden, Simonka wird befreit. Der tanzende Tiger kehrt heim ins Landesmuseum, wo er jetzt hoffentlich besser gesichert wird. Und Simonka ist TKKG so dankbar, dass er anbietet, von allen Vieren Porträts zu malen. Und damit endet diese Geschichte.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mir die Frage gestellt, ob man einem Bild nicht irgendwie feststellen kann, ob es innerhalb der letzten 4 Wochen gemalt worden ist oder vor einem Jahr. Gut, die Radiocarbon-Methode wird nicht funktionieren und man wird auch innerhalb von einem Jahr jetzt nicht unbedingt komplett neue Farbzusammensetzungen verwenden, so wie es manchmal ja bei älteren Fälschungen der Fall ist, dass man rausfindet, das gab es im 18. Jahrhundert noch gar nicht, die Farbe, die verwendet wurde. Aber die Bilder müssen ja trocknen. Wie schnell trocknet denn so ein Bild? Ist da nicht irgendwie noch, sag ich jetzt mal, Restwasser irgendwo tief in der Leinwand drin nach 4 Wochen, was nach einem Jahr dann wirklich verdunstet ist, sodass man daran eventuell erkennen könnte, dass das Bild bei weitem nicht so alt ist, wie Zackler sagt?
Das hängt mit Sicherheit von den Materialien ab, die Simonka verwendet. Also ich gehe mal davon aus, dass Aquarell oder Acryl relativ schnell trocknet. Ölfarben brauchen da ein bisschen länger. Aber da bin ich jetzt auch kein Experte. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass 4 Wochen durchaus ausreichend sind, dass auch so ein Ölgemälde durchtrocknet. Ich habe mich eher gefragt, wie denn jetzt die in Anführungszeichen Haftbedingungen von Simonka in Verona ausgestaltet sind. Wenn der einfach mal so in der Fußgängerzone rumlaufen kann, um die Boutique von Beatrice D. sich anzugucken. Okay, möglicherweise war das tief nachts, denn auf dem Bild sind ja keine Menschen. Das ist ihm nicht wichtig, wie uns Germann salbungsvoll erzählt. Aber dass er wirklich eingekerkert ist und niemals raus darf, das kann ja anscheinend nicht so gewesen sein, wenn er diese Boutique überhaupt zu Gesicht gekriegt hat. Und was mich auch gewundert hat, war diese letzte Szene und der Angriff von Fleury auf TKKG. Gut, Dilch hat gesagt, ich behalte mir vor, die platt zu machen, wenn die mir auf die Zehen treten. Aber zumindest im Hörspiel haben wir jetzt nichts mitgekriegt, dass Dilch irgendwie der Meinung ist, dass TKKG ihm näher kommt. Also nach dem Einbruch und der Wohnungsdurchsuchung durch Tim und Karl ist ja jetzt eigentlich nichts weiter passiert, was TKKG Dilch näher gebracht haben. Zumindest nichts, was Dilch mitgekriegt hat. Dass die in der Kunsthandlung Germann waren, keine Ahnung, ob Dilch das mitgekriegt hat. Also warum Fleury jetzt plötzlich dann doch TKKG platt machen will, kam für mich ein bisschen aus heiterem Himmel. Aber beide Fragen können ja übers Buch erklärt werden, richtig?
Genau, da gibt uns das Buch Auskunft. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, dass die Motivlage im Buch eine komplett andere ist. Die Action-Szene, die wir hier im Hörspiel haben, die ich echt gut gemacht finde, die gibt es im Buch nämlich gar nicht. Im Buch ist es so, dass Fleury diesen Auftrag per Telefon bekommt von Markus Dilsch. Eine genaue Begründung, warum er jetzt gegen TKKG vorgehen will, gibt es auch nicht. Im Buch ist nur das Zitat genannt, ich habe die Lage neu beurteilt. Tim belauscht dieses Gespräch, erfährt also, dass Fleury vorhat, die TKKG-Bande von der Straße zu drängen, niederzuknüppeln und gebietet dem Einhalt. Es kommt also gar nicht dazu, dass Fleury mit dem Motorrad und einem Baseballschläger auf TKKG losgeht. Das andere, wie das mit Simonkas Haftbedingungen ist, da muss ich weiter ausholen. Denn im Buch gibt es einen kompletten Handlungsstrang, von dem nichts ins Hörspiel es geschafft hat. Im Hörspiel wird ja gesagt, dass Simonka Single ist und alles sein Geld verloren ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Simonka hat eine Freundin, Angela. Simonka ist auch nicht im März verschwunden, sondern schon vor 3 Jahren auf der Todesroute. Der Nebenhandlungsstrang mit Angela ist dergestalt, dass sie 2 Verehrer hat. Die 2 Verehrer und Angela sind im Kunstclub und im Kunstclub ist auch Karl. Deswegen kennt Karl Simonkas Freundin. Er kennt auch die beiden anderen. Angela hat nun vor, einen Versicherungsbetrug zu begehen, indem sie quasi vorgibt, ihre Bilder von Simonka, die sie von ihm geerbt hat, wären gestohlen worden. Und die beiden Verehrer wollen diesen Versicherungsbetrug, diesen Einbruch für sie durchführen. Einer mit Angelas Wissen und einer ohne Angelas Wissen. So, natürlich, wie es bei Wolf-Büchern üblich ist, gibt es da einen Twist, denn der eine schlägt den anderen nieder, der Niedergeschlagene ist querschnittsgelähmt und bleibt für immer an den Rollstuhl gefesselt. Der Einbrecher, der niedergeschlagen hat, ist jetzt allerdings auch jemand, der vor 3 Jahren mit Ludwig Simonka auf der Todesrute war. Er hat ihn dort zufällig oder nicht zufällig, das kommt für mich nicht raus, getroffen. Und weil er damals schon in Angela verliebt war, hat er kurzerhand einfach sich entschlossen, ich stürze jetzt den Simonka, meinen Nebenbuhler, hier in diese tiefe Schlucht, hoffentlich verreckt er und dann kriege ich seine Freundin. Es war also ein Mordanschlag vor 3 Jahren. Simonka lag dann schwer verletzt in dieser Schlucht, er wurde aber gefunden und die Leute, die ihn gefunden haben, haben ihn gerettet. Allerdings hatte er Amnesie. Jetzt kannten die beiden, die ihn gefunden haben, ihn aber und haben ihm nach und nach Informationen gegeben, die sie angeblich über ihn herausgefunden haben. Simonka war deshalb total dankbar denen gegenüber und hat deshalb aus Dankbarkeit Bilder für sie gemalt, die sie dann über Zackler in Deutschland verkauft haben. Simonka war nie entführt und nie eingekerkert, er hat das alles freiwillig gemacht. Aber auch da gibt es natürlich dann noch einen Twist. Denn, das Ganze war ja vor ein paar Jahren, und er hat schon länger seine Erinnerung wieder, seine komplette Erinnerung, die kam halt wieder, wie es bei Amnesie öfters mal der Fall ist. Aber weil er durch seinen Unfall so entstellt war, hält er sich für ein Monster und möchte das seiner Freundin nicht zumuten, mit so einem Mensch zusammenzuleben. Und deswegen ist er freiwillig in Italien geblieben und malt jetzt dort weiter. Dazu gibt es in der Geschichte auch noch eine Versicherungsdetektivin, die übernimmt die ganzen Ermittlungen in Italien. Das heißt, TKKG haben im Buch mit diesem Simonka-Fall gar nicht so viel zu tun, auf jeden Fall nicht mehr als im Hörspiel. Sie machen auch alle die Dinge, die im Hörspiel sind, bis auf die Action-Szene, aber nicht mehr. Das fand ich ein bisschen schade. Wir hatten ja zum Beispiel bei der Schmugglerjagd auch mal eine Umblendung nach Chicago. Das heißt, es hätte sich durchaus angeboten, dass wir hier jetzt, wenn wir schon Szenen haben ohne TKKG, vielleicht auch mal eine Ermittlungsszene in Italien kriegen, hat Stefan Wolf in der Geschichte aber nicht gemacht. Was mir dem Buch allerdings gar nicht gefallen hat, war zum Schluss die Auflösung. Denn die Versicherungsdetektivin Ulrike kommt irgendwann zurück, dann versammeln sich TKKG, Angela und sie in einem Zimmer und dann gibt es im wahrsten Sinne des Wortes einen Vortrag. Sie holt nämlich ihren Laptop raus und erzählt diese ganze Geschichte, die ich jetzt erzählt habe mit Simonka, 3 Jahren, Mordanschlag und so weiter, alles den Leuten. Das zieht sich gefühlt über 30 Seiten, wie uns das alles aus heiterem Himmel beigebracht wurde. Hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es hat sich durch nichts angedeutet, dass da irgendetwas in dieser Richtung vorgefallen ist. Mir persönlich hat das Buch, ehrlich gesagt, beim Lesen auch nicht wirklich gefallen, denn es sind 2 Dinge, die mir da so ein bisschen aufgestoßen sind. Zum einen, es wird nicht viel telefoniert und damit erzählt und es wird außerhalb der Handlung vom Hörspiel, gibt es glaube ich noch einen Einbruch und ansonsten wird auch da unglaublich viel erzählt. Und TKKG kamen mir im Buch vor wie eine Informationssammelstelle. Es kommt von links was rein und sie geben es rechts raus. Ich fand das Buch sehr passiv. Es hat mir beim Lesen nicht wirklich Spaß gemacht. Das Hörspiel ist deutlich besser. Warum jetzt die Motivlage zwischen Hörspiel und Buch so komplett unterschiedlich ist und aus einem »Ich bleibe freiwillig da und male« ein »Er wird entführt und eingekerkert und muss sein Lösegeld ermalen« gemacht wurde, war mir jetzt nicht klar. Vielleicht hatte Stefan Wolf, nachdem das Buch rauskam, noch eine bessere Idee und hat gemeint, fürs Hörspiel machen wir dann dieses noch nie dagewesene Verbrechen.
Puh, da scheint sich Stefan Wolf im Buch aber wieder komplett ausgezobt zu haben mit parallelen Handlungssträngen und Verwicklungen und alles irgendwie noch 3-mal um die Ecke. Ich glaube, da gefällt mir das Hörspiel dann auch besser. Das ist wenigstens geradlinig und einfach zu verfolgen. Haben wir ähnliche Folgen? Mir fällt eine weitere TKKG-Folge ein, das Grauen naht um 12. Da wird zumindest auch der Tod einer Künstlerin vorgetäuscht, um die Preise zu heben. Das ist insofern ähnlich, als hier ja auch damit spekuliert wird, dass Gemälde aus Simonkas Nachlass wohl einen höheren Preis erzielen, als wenn er einfach seine Bilder aus, wie Karl sagt, seiner derzeitigen Schaffensperiode verkaufen würde.
Das Motiv, irgendwie den Wert der eigenen Bilder zu steigern, gibt es auch in dem Hörspiel von Detektiv Columbus und Sohn. Ein Phantom hinterlässt keine Spuren. Da gibt es nämlich eine Ausstellung einer Künstlerin. Sie stiehlt nachts ihre eigenen Bilder aus der Ausstellung, damit halt in der Zeitung über sie geschrieben wird, damit ihre Bilder im Wert steigern, damit Leute ihre Bilder haben wollen und vielleicht auch in die Ausstellung kommen, um sich ein Bild anzuschauen, was vielleicht in der nächsten Nacht eventuell gestohlen wird. Und eine ähnliche Folge, die in den Aspekt Lösegelderpressung, wenn wir Kunst rauben geht, ist die Fernsehepisode von Nagel zu Nagel aus der ZDF-Krimiserie Ein Fall für 2. Ich finde, das ist eine echt klasse Folge, ist ziemlich auf Action gemacht. Am Anfang sieht man, wie die Verbrecher, also eine riesige Gruppe, in ein Museum einbrechen, Granaten werfen, Tränengas und dann kiloweise Bilder rausschleppen und die schlussendlich in einem Tanklaster verstecken, mit dem sie dann durch Polizeikontrollen durchkommen, weil da guckt natürlich keiner rein. Die Lösegeldübergabe ist dort auch sehr spannend gemacht. Sie wollen nämlich Geld verschiedener Währungen. Das soll in Säcken aus Flugzeug geworfen werden. Wir sehen dann die Verbrecher, wie sie mit einem Scanner einen Schein einscannen und rausfinden, das ist Falschgeld. Und es gibt dann einen Twist, dass das nur bei einer bestimmten Währung herausgefunden werden kann. Also die Folge kann ich nur empfehlen.
Mein Fazit. Es geschah in einer Regennacht. Ich finde es schon einen ungewöhnlichen Titel für eine TKKG-Folge. Eigentlich haben die doch normalerweise reißerischere oder durchgeknalltere Titel. Aber davon mal abgesehen, fand ich die Folge okay. Sie ist in ihrer Folgenregion auf jeden Fall eine der besseren. Das war, glaube ich, eine ziemliche Durststrecke. In den 150ern gibt es jetzt nicht so viele Folgen, die ich mir freiwillig nochmal anhöre. Trotzdem ist die Regennacht jetzt auch keine Go-To-Folge für mich, die ich jetzt öfters mal gezielt ansteuere, wenn ich Bock auf ein TKKG-Hörspiel habe. Das Verbrechen, das Wolf hier zumindest im Hörspiel aufgemacht hat, ist tatsächlich neu. Ich glaube, sowas habe ich jetzt auch noch nie in einer anderen Serie gehört, dass ein Künstler gekidnappt wird und sich sein Lösegeld praktisch selbst herstellt. Mir gefällt auch, dass Karl hier den entscheidenden Hinweis gibt und dass sein Computergedächtnis mal wirklich zu was gut ist und nicht nur einen Vortrag vom Stapel lässt, der eigentlich alle nur langweilt. Tims Moral ist hier wieder sehr fragwürdig und dehnbar, so nach dem Motto, ja, ich klaue ihm jetzt die Jacken, das ist zwar strafbar, aber das ist Einbruch auch. Und ich durchsuche mal eben seine Wohnung, weil ich mache ja nichts kaputt, dann ist ein Einbruch durchaus gerechtfertigt. Gut, kennen wir von Tim nicht anders, aber trotzdem stößt mir das manchmal doch ein bisschen sauer auf. Insgesamt würde ich sagen, die Folge ist okay, für mich kein wirkliches Highlight. Ich gebe ihr einen neutralen Daumen.
Mein Fazit. Ich mag die Folge und ich höre sie recht häufig. Karl ist hier der Brain, er hat die Lösung. Das finde auch ich gut. Ich fand auch die Idee per se gut, dass man hier mit Zeiten spielt und dann etwas, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht offensichtlich ist, ist dann doch der Dreh- und Angelpunkt. Es wäre interessant zu wissen, ob man, wenn Karl zum Beispiel jetzt nicht bei den Veroneser Festspielen gewesen wäre, ob dann irgendjemand von der TKKG-Bande genau diesen Ermittlungsansatz gewählt hätte und gesagt hat, vielleicht ist das Bild ja gar nicht von letztem Jahr, lass uns mal gucken, ob diese Geschäfte wirklich damals schon existiert haben. Insofern fand ich das eigentlich eine gute Idee. Auch die Sache mit dem Lösegeld und das Lösegeld selbst ermahlen ist echt neu. Da fand ich das Motiv im Hörspiel deutlich besser als das im Buch. Was an der Folge auffällig ist, habe ich auch schon angesprochen, ist diese Albernheit, die mal mehr, mal weniger passt. Stellenweise finde ich es zu viel, diese ganzen Blödelsprüche, die da kommen. Den Kaffee vakuumverpackt, den finde ich gut. Das Malen ist auch gut. Die Fischschuppe fand ich jetzt zum Beispiel dämlich und auch Wespe, der am Anfang ja so mit einer kindlichen Stimme einwirft, als Tim davon erzählt, dass ihn Kunst interessiert. Ich auch, ich interessiere mich auch für Kunst. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, das hätte man nicht unbedingt gebraucht. Ich bin generell nicht so der Freund davon, dass man alles und in jeder Szene von jedem immer ins Lächerliche zieht. Alles hat seinen Platz und hier war es mir manchmal zu viel. Dennoch hat mir das die Geschichte jetzt nicht verleitet. Ich finde es auch ungewöhnlich, dass hier recht viele Szenen recht lange sind, so die ersten zwei Szenen, die wir eingestellt haben, wenn bis also Musik kommt, die gehen über 6 Minuten, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben hier jetzt auch nur 10 Szenen aus einem fast 1-Stunden-Hörspiel gemacht, sonst haben wir 15, 16 aus einem Hörspiel, was 40 Minuten hat. Da hat man hier also die Szenen komplett anders aufgebaut, als es früher der Fall gewesen ist. Man kann sie recht gut zusammenfassen, insofern ist nicht alles reine Handlung, was passiert, es ist viel Atmosphäre oder halt Rumgeplänkel, Rumgeblödel. Insgesamt aber muss ich sagen, gefällt mir die Folge doch sehr gut. Ich gebe ihr einen Daumen nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat schließen wir den Gemälde-Themenblock ab. Wir besprechen ein Hörspiel aus der Reihe Trixi Belden. Diesmal wird man allerdings nicht mit Gemälden Geld verdienen, sondern Gemälde werden eher einen daran hindern, seine Hand an Geld zu legen. Bis in 4 Wochen.